Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge unseres Podcasts. Es gibt einiges zu besprechen, Personalien bei unseren Adlern und wir haben wieder zwei Siege hinter uns, was uns natürlich freut. Alles das und was ihr sonst noch so wissen müsst aus dem aktuellen Liga-Geschehen und aus der Eishockey-Welt, berichten jetzt wie immer Adler-Reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Ein Bild, das um die Welt ging, Antti. Face-off in der NHL. Sidney Crosby steht bereit zum Bully und ihm gegenüber Connor Bedard. Pittsburgh Penguins gegen Chicago Blackhawks. Da habe ich auch echt ein bisschen mit dem Daumen draufbleiben müssen. Das Bild muss man einfach aufsaugen, einfach genießen. Ergebnis war, Sidney Crosby gewinnt das Bully, aber ich glaube, dieses Bild mit diesen zwei Jungs drauf, da war es jetzt nicht so entscheidend, wer das Bully gewinnt, sondern da, glaube ich, steht Erfolg, purer Erfolg gegen zukünftigen Erfolg gegenüber. Hast du dieses Bild auch gesehen?
Ja, total geil, muss man sagen. Das ist irgendwie sowas, das bleibt einem im Kopf und toll, dass man das miterleben konnte, weil das einfach irgendwo auch der Schiedsrichter diese Situation natürlich auch aufgegriffen hat und direkt beim Bully gesagt hat, Welcome to the NHL, Connor. Und dann ist es natürlich auch irgendwo was, und dann sagt er auch noch Thank you. Weißt du, so sein NHL-Debüt und er hat dann noch die Nerven zu sagen, ja, sich beim Schiri dafür zu bedanken. Mit einem der besten Spieler, die jemals das Spiel gespielt hat, macht er das Bully, nämlich mit Sidney Crosby. Und das muss ein Gefühl gewesen sein für den Jungen. Und der hat ja am Anfang seinen Schläger vergessen. Also die kommen da, bevor sie aufs Eis gehen, dann sieht man so, wie er auf einmal so, Moment, irgendwas fehlt. Was war es nochmal? Ach, der Schläger. Dann geht er nochmal zurück und holt den Schläger. Also irgendwie ist sehr erfrischend, dass es einfach solche Sachen gibt, auch bei diesen, sagen wir mal, besten Spieler der Welt, wo man einfach sagt, naja, so kleine Unzulänglichkeiten haben sie auch noch, so ganz simple Sachen, dass sowas passieren kann. Einfach herzerfrischend finde ich das.
Wir starten natürlich auf internationalem Top-Niveau in unserem Podcast, in unsere Folge heute. Aber Antti, ich glaube, das steht uns. Das ist auch genau unser Niveau. Tim Stützle hat in seinem ersten NHL-Spiel auch diese Saison getroffen für die Ottawa Senators. Leider verloren, genauso wie Leon Dreisaitl auch. Hast du das verfolgt? Also es wundert jetzt keinen, glaube ich, von uns, dass Leon Dreisaitl getroffen hat.
Nein, aber die haben so heftig verloren.
1-8 haben die verloren, ja. Genau. Wie intensiv verfolgst du die NHL-Saison? Ist das was, wo du auch richtig hinfieberst, wo du morgens dann die Ergebnisse checkst und guckst, was die deutschen Jungs gemacht haben?
Auf alle Fälle. Also ich schaue mir das immer gerne an, so Highlights. Ich bin aber nicht der, der sich irgendwelche Pirouetten anschaut oder besonders schöne Tore, sondern ich schaue mir einfach die Highlights, so Zusammenfassungen an, weil ich einfach wissen will, wie die deutschen Jungs spielen, wie die finnischen Jungs spielen. Und das nimmt ganz schön viel Zeit dann in Anspruch, bis du alle durch hast. Und aber das ist auf alle Fälle was. Ich fieber dem nicht so entgegen wie DL-Spielen, muss ich sagen, weil die DL meine Liga ist, also irgendwo, in der ich mich bewege halt eben. Aber bei der NHL muss ich sagen, das ist schon irgendwo was. Also morgens gucke ich mir die Ergebnisse an und im Laufe des Tages dann immer schon so Zusammenfassungen von Spielen. Einfach, weil das die beste Liga der Welt ist und da sieht man auch wirklich richtig geiles Eishockey.
In der NHL ist es ja auch gang und gäbe, dass Spieler getradet werden. In der DEL gab es jetzt zuletzt auch sowas wie einen Trade zwischen den Adler Mannheim und den Iserlohn Roosters. Taro Jentsch ist zurück an den Seider See. Yannick Proske von Iserlohn nach Mannheim. Was hast du für genaue Informationen? Und natürlich auch die Frage, wieso, weshalb, warum?
Naja, das ist einfach so eine Geschichte. Ich sag mal so, du hast natürlich Spieler, die gute Eishockeyspieler sind, dass Taro Jentsch seine DL-Tauglichkeit bewiesen hat, glaube ich, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Passt er nach Mannheim? Das ist die große Frage. Als U23-Spieler damals hat er durchaus nach Mannheim gepasst. Da hat er in jedes Team gepasst, weil du als U23-Spieler einfach, wenn du DL-tauglich bist, in der DL auch deine 10, 12, 13, 14 Minuten spielen kannst, dann ist das natürlich sehr gut. Du musst ja die U23-Spieler eben auch einsetzen oder zumindest dann eben auf dem Papier dann in der Aufstellung haben. Und er konnte spielen, hat das ganz gut gemacht. Nur, jetzt kommt die Frage, jetzt ist er U23-Spieler. Und was machst du mit einem U23-Spieler, der eigentlich in der dritten, vierten Reihe nicht so spielen kann, nicht so die Aufgaben übernehmen kann, wenn man sich jetzt einen Hännikäinen anguckt, wie der zum Beispiel diese vierte Reihe-Rolle interpretiert oder McInnes zum Beispiel oder und. Da gibt es ja so viele Spieler, die einfach diese vierte Reihe Spieler sind. Und das ist ein Taro Jentsch nicht gewesen. entsprechend habe ich da gar keinen richtigen Platz für ihn gesehen. Also wen soll er verdrängen von den ersten neun, von der ersten, zweiten und dritten Reihe? Und entsprechend hat er auch den Anspruch, das zu spielen, aber in Mannheim noch nicht. Also in Mannheim war er noch nicht gut genug, reif genug, um das da zu spielen, um jemanden da zu verdrängen. Deswegen finde ich das okay, wenn er sagt, okay, ich möchte woanders hingehen, wo ich spiele, und die Adler sagen, du kannst gehen, aber wir wollen dafür auch was haben. Und dann kriegst du den Jannik Proske, der einen sehr guten Einstand hatte, finde ich, in Bremerhaven, hatte mit der Mannschaft noch gar nicht trainiert und dann spielen können, direkt und ein gutes Spiel gemacht. Also ich finde das okay, wenn das so läuft. Manchmal hat man einfach auch irgendwo, ja, andere Bedürfnisse plötzlich, und dann kann man das Ganze dann irgendwie dann doch steuern und regeln.
Ich lasse mich da auf jeden Fall auch überraschen. Ich geb dir recht, Taro Jentsch ist für mich auch ein Spielmachertyp, den du vorne einsetzen musst. Vorne meine ich mit in den ersten zwei, drei Reihen, weil der wirklich Offensivakzente setzen kann. Der Kader ist unglaublich stark besetzt bei den Adlern, und da hat er jetzt nicht so die Rolle gefunden. Dementsprechend der Tausch. Ich bin auch gespannt, wie Jannik Proske sich entwickeln wird, wie er seine Rolle interpretieren wird. Und jetzt zum Ende des Warm-ups, Anti, ich glaube, die Lichter gehen schon dimmen ein bisschen gleich für unsere Einlaufshow, aber dadurch, dass es jetzt ein bisschen dunkler wird, hast du auch eine nicht ganz so gute Nachricht zum Ende des Warm-ups für uns, bevor wir kurz in die Kabine huschen.
Ja, wir haben im Januar ja schon drüber gesprochen. In ein paar Folgen haben wir ja darüber gesprochen. Jan Dalgic, Torhüter, 98 geboren, an seinem 25. Geburtstag. Anfang Januar hat er ja die Diagnose Hirntumor bekommen. Und dann hat er angefangen zu kämpfen und hat auch viel Aufmerksamkeit dann eben bekommen. Es wurden Spenden gesammelt für ihn, weil es eine komplizierte, komplexe Operation ist. Und er wurde dann auch relativ bald operiert. Er hat bei den Hannover Indians gespielt und es sah zunächst mal gut aus. Er hat sich auch mal im Stadion gezeigt und jetzt ist er leider gestorben. Also die letzten Tage halt eben dann nicht mehr auf die Beine gekommen, und ja, also möge er in Frieden ruhen, und herzliches Beileid allen Angehörigen, Freunden und der ganzen Eishockey-Familie, weil ich finde, das war wieder ein Zeichen auch der Eishockey-Familie, wie viel Hilfe er bekommen hat, wie viele Menschen da bereit waren zu helfen. Und leider war die Krankheit dann doch unterm Strich Sieger, und das ist immer irgendwie schwer zu ertragen, vor allem wenn du einen Jungen hast, der mit deinem eigenen Jungen zusammen gespielt hat in den Nationalmannschaften, und mein Sohn hat da mit ihm zusammen gespielt, und das ist dann irgendwie ja nochmal so viel schlimmer.
Aber jetzt kein Bedard, kein Crosby, sondern Soramies und Ullmann. Ab ins erste Drittel. Wir nehmen die Adler Mannheim unter die Lupe. Das letzte Mal war meine Stimme ein bisschen kratzig, Anti, und da habe ich gesagt, das passt zum Spiel der Adler aktuell. Damals hatte man zu Hause gegen Straubing 0-1 verloren und in Wolfsburg 2-1. Jetzt hat man sich wieder aufgerappelt. Ein Penaltysieg gegen die Augsburger Panther. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das war ein Spiel, da war von beiden Seiten viel Offensive, aber taktische Disziplin würde ich jetzt schulnotentechnisch vielleicht eine 3- geben. Dann gab es das Champions Hockey League Spiel, aber der Auftritt gestern in Bremerhaven sehr, sehr diszipliniert, taktisch hervorragend. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Jeder, der mal mit rumgereist ist, auch Auswärtsspiele gesehen hat, in Bremerhaven Eishockey zu spielen, ist nicht einfach. Da einen Dreier mitzunehmen, ist sehr, sehr viel wert. Die Leistung war richtig, richtig gut. Und weißt du, wer mir unglaublich gut gefällt aktuell? Chris Bennett. Wir haben am Anfang gesagt, was ist da los? Die Ketchupflasche, ist die verstopft? Hat man da vergessen, in den Deckel irgendwie ein Loch reinzumachen, dass da ein bisschen was rauskommt? Aber jetzt, wenn ich das richtig gerechnet habe, Anti, der hat 6 Buden mittlerweile gemacht.
7.
7 Tore hat er schon gemacht. Und sein erstes war der Empty Netter gegen die Eisbären. Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Das Spiel war am 24.09. Also noch keine 4 Wochen ist das her, Anti, und jetzt steht der Junge da und hat 7, im Eishockey sagt man so schön, 7 Eier gelegt. Das finde ich aktuell richtig gut, und vor allem auch in der Formation mit Kühnhackl, wo man am Anfang sich nicht sicher war und gesagt hat, Mensch, was ist los mit den Jungs? Aber jetzt highlighte ich Chris Bennett, aber das Spiel der Adler in Bremerhaven war echt gut. Jetzt kommt morgen Ingolstadt. Wie siehst du aktuell den Lauf, die Form, den Auftritt der Jungs?
Ja, sehr gut. Also man hat sich tatsächlich da aufgerafft und ist wirklich auch ja, wieder irgendwo back on track. Der Coach hat ja natürlich auch ein kleines bisschen reagiert, musste natürlich auch reagieren. Ausfall von McGinnis, 4 Monate wird er ausfallen, Handverletzung, wurde gestern kommuniziert. Dann hast du einen Plachter, der jetzt zumindest bis zur Deutschland-Cup-Pause ausfällt. Ich habe ihn getroffen, habe mich kurz mit ihm unterhalten. Er hat gesagt, naja, es geht ihm ganz okay. Also er ist sehr, sehr ja, positiv, dass er bald dann wieder spielen kann. Und entsprechend musstest du natürlich dann auch ein kleines bisschen die Karten neu mischen, bisschen durchmischen, was die 4 Reihen angeht. Und da hat es halt eben Wei, Kühnhackl, Bennett. Kühnhackl hatte mit Bennett ja zusammengespielt, aber Leubel war da mit dabei. Und da hat er dann Leubel rausgenommen aus dieser Formation und hat dann Leubel zusammen mit Godet und Wolf, die auch sehr gut gespielt haben. Also das ist gar nicht so einfach, so die Reihen durchzumischen, weil man einfach die Spieler, die zueinander passen, die zueinander finden müssen, auch irgendwo dann entsprechend richtig zusammenstellen muss. Und wenn man sich das einfach anschaut, wenn man die Qualitäten eines Linden Wei sieht, das ist ein super Spiel, man hat jetzt kein flashy Spieler, also einer, wo man sagt, wow, guck mal, was für tolle Moves der macht. Aber der spielt das so auf einem hohen Niveau gut durch, sieht seine Nebenleute, spielt sie an, ist entsprechend also ein absoluter Top-Stürmer, ein Spielmacher. Dann hast du einen Kühnhackl, der sehr, sehr viel Geschwindigkeit reinbringt, aber eben auch sehr, sehr viel ackert nach hinten und entsprechend dann auch ja, seinen Nebenleuten dadurch auch ein bisschen Freiheiten gibt und nach vorne schafft Kühnhackl auch noch ein kleines bisschen was. Also von daher ist es eine absolute Top-Reihe, die momentan funktioniert. Das heißt nicht, dass er die komplette Saison durchfunktioniert. Das gibt's dann auch immer mal Tiefs. Aber so ist das sehr, sehr gut. Und taktisch gebe ich dir absolut recht, eine absolut starke Leistung von den Adlern. Also die Bremerhavener haben auch ein gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also es war ein absolut gutes DEL-Spiel und die Adler haben relativ schnell dann gezeigt, dass sie da die 3 Punkte holen wollen. Und Bennett mit seinen 2 Treffern direkt mal dann die Grundlage dafür gelegt, dann Wolf und dann ganz zum Schluss, was auch sehr schön ist, die 4. Reihe Eisenmenger dann getroffen zum 4-1 und hat dann praktisch den Deckel drauf gemacht. Da gab es ganz zum Schluss dann nochmal dann im Powerplay von Prokieser 13 Sekunden vor Ende dann noch das 2. Tor für Bremerhaven, aber ohne Bedeutung. Also man muss sagen, die Adler absolut wieder top.
Was ich sehr, sehr bemerkenswert finde in dem Spiel, erstes Drittel torlos, in dem zweiten Drittel kommen die Adler raus und treffen nach 32 Sekunden. Das ist so ein Momentum-Effekt, wo du wirklich merkst, okay, die eine Mannschaft war hellwach und brannte sofort mit Bulli ins nächste Drittel. Und die haben sich auch nicht irritieren lassen. Bei 2:45 ist der Ausgleichstreffer gefallen für Bremerhaven. Und exakt 32 Sekunden später schlagen die Adler wieder zu. Und da siehst du, dass du absolut hellwach bist von der Birne, dass du dich nicht irritieren lässt durch einen Ausgleichstreffer. Also vom Gefühl her kannst du ja wirklich sagen, okay, der Stadionsprecher hat Jeglitsch noch gar nicht durchgegeben, dann haben die Adler schon wieder zugeschlagen. Und das sind so Momente, die eine Mannschaft so unglaublich stark machen. Erstens der Start ins zweite Drittel und dann nicht sagen, oh Mensch, jetzt haben wir den Ausgleich kassiert, man fällt so ein bisschen in der Auswechselbank mal nach hinten, lehnt sich zurück und sagt nein, sondern das ist so ein Gefühl, okay, die Mannschaft sofort wieder auf den Zehenspitzen, sofort wieder nach vorne. Und das sind so Momente, wo du einem Gegner den Zahn ziehen kannst. Und das war sehr, sehr wichtig in dem Spiel in Bremerhaven. Jetzt ist die Mannschaft zurückgereist. Wie ich informiert war, Anti, du warst mit dabei. Man ist am Spieltag nach Bremerhaven geflogen. Wann ging es zurück? Nach dem Spiel direkt oder erst am Samstag?
Nach dem Spiel direkt, aber das ist dann natürlich auch relativ heftig. Du fliegst dann erst so kurz nach 12 abends. Du fährst mit dem Bus von Bremerhaven nach Bremen. Von dort vom Flughafen musste spätestens um 0.20 Uhr abheben, sonst darfst du nicht mehr weg. Also von daher ist es alles sehr, sehr hektisch dann auch nach dem Spiel. Und dann bist du halt in Mannheim, bist du dann halt so, ja, so um 1:30, bis du dann zu Hause im Bett bist. Das dauert natürlich schon, aber besser als dann mit einem Bus zurückzufahren. Also von daher, ja, das war schon auch mit Reisestrapazen verbunden. Aber du siehst halt sowas natürlich auch immer, wenn du dann 3 Punkte noch mit im Gepäck hast, hinten drin im Flugzeug, dann ist es natürlich wunderbar, dann ist so eine Heimreise natürlich deutlich weniger anstrengend.
Ist aber auch schwerer für die Maschine dann abzuheben, ist dementsprechend auch mehr Gewicht an Bord. Dementsprechend, ja gut, dass man da pünktlich wegkommt. Ich habe solche Reisen auch mitgemacht, da guckt jeder, also vom Staff, von der Organisation, die gucken alle auf die Uhr. Da muss teilweise dann schnell im Bus gegessen werden, die Jungs werden aufgefordert, sich schnell umzuziehen unter die Dusche und ab zum Flughafen, weil wenn das wirklich passiert, Worst Case, Anti, du gehst in die Overtime, in die Verlängerung, hast vielleicht etliche Penalty-Schützen und dann verpasst du deinen Flug. Das wäre nix. Aber schön, dass die Mannschaft erfolgreich war. Jetzt geht's am Sonntag gegen den Vizemeister, gegen ERC Ingolstadt. Die straucheln ein bisschen. Ich würde sagen, wir verschwinden mal schnell in die Kabine, trinken einen Pausentee und dann beleuchten wir mal die Lage der Liga. So, Bulli, würde ich sagen, weder Crosby, weder Bedard. Wir gucken mal nach NRW, Anti. Und ich glaube, in NRW, da weht zurzeit ein rauer Wind. Wir gucken mal ans Ende der Tabelle, um das noch genauer zu lokalisieren, nach Düsseldorf und nach Iserlohn. Die DEG aktuell letzter 10 Spiele, 6 Punkte, Iserlohn ein Pünktchen mehr. Und was die Statistik angeht, die DEG in 10 Spielen 36 Gegentreffer kassiert. Ich war recht gut im Mathe, Anti, bei 10 Spielen sind es 3,6 im Schnitt. Und die Iserlohn Roosters 44, das sind 4,4 im Schnitt. Also bei den Roosters heißt das, musst du pro Spiel roundabout 5 Tore schießen, um ein Spiel zu gewinnen. Und manchmal ist es einfach nicht drin in so einer Partie. Dementsprechend, wie schätzt du das ein? Du hast auch gestern gelauscht, was Philipp Gogula im Interview nach dem Spiel, nach der Niederlage der Düsseldorfer in Schwenningen gesagt hat. Iserlohn hat zu Hause ein ganz, ganz wichtiges Spiel gegen die Augsburger Panther verloren. Mhm. Ist das da gerade so ein Hamsterrad, in dem die sich bewegen, oder ist das schon Treibsand, in dem die Jungs da paddeln?
Es sieht so fast ein bisschen nach Treibsand aus, weil du brauchst ja Erfolgserlebnisse, und bei Iserlohn ist es noch schlimmer eigentlich, weil du hast einen, der eigentlich, ich will es mal positiv formulieren, Iserlohn, Düsseldorf, Augsburg, das sind Mannschaften, die um den 10. Platz kämpfen. Also nicht gegen den Abstieg, sage ich jetzt mal so, ich will es positiv formulieren, sondern um die gerade noch die Teilnahme an den Playoffs, wenn man das positiv formulieren möchte. Und wenn du da gegen einen direkten Konkurrenten verlierst, und zwar deutlich verlierst zu Hause, so wie es eben die Iserlohner gegen Augsburg getan haben, das ist schon sehr, sehr bitter. Weil gegen wen willst du, woher nimmst du den Mut, dass du dann plötzlich gegen andere Teams dann gewinnen kannst? Also wenn man sich jetzt einfach mal Iserlohn anschaut, also die spielen dann in Nürnberg. Nürnberg hat den Vizemeister gestern geschlagen. Also woher nehmen die den Mut, irgendwie zu sagen, ja, wir kommen da raus? Also deswegen würde ich eher Treibsand sagen, bei der DEG genauso. Die DEG hat jetzt in Schwenningen mit 2-5 verloren. Und ja, du hast es angesprochen, Gogula, der da natürlich als absolut erfahrener Mann, Top-Spieler seit Jahren, Jahrzehnten, kann man ja sagen, in der deutschen Eishockey-Liga, der hat gesagt, ja, wir spielen eine Grütze, klar. Aber wir glauben an uns, wir glauben ans Trainerteam und vor allem, wir brauchen einander. Wir müssen da zusammen rauskommen. Wir müssen zusammenstehen und können uns nicht anfangen zu zerfleischen. Also ich gebe das mal jetzt nicht wortwörtlich wieder, sondern so Gedächtnisprotokoll. Und das war schon beeindruckend zu sehen. Ich muss das auch sagen, du brauchst schon ein bisschen Eier, um so eine Aussage zu tätigen, weil du weißt, du machst dich auch angreifbar. Weil jeder kann sagen, ja, was willst du denn, Gogula? Ihr spielt ja eine Grütze zusammen und ihr kriegt ja keine Punkte. Ihr seid der Abstiegskandidat momentan Nummer 1, bla 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 bla, sowas. Und ich finde es mutig, dass er sich da hinstellt und dann auch sagt, Mensch, wir müssen da trotzdem zusammen rauskommen. Ich glaube daran, wir brauchen einander. Fans, Clubführung, die Trainer, die Mannschaft, alle brauchen sich gegenseitig. Und entsprechend war es so ein Appell und muss ich sagen, fand ich sehr, sehr stark von Philipp Gogula, sich da hinzustellen und dann auch das Ganze trotz alledem positiv zu formulieren und zu sagen, wenn wir zusammenstehen, dann schaffen wir es auch.
Definitiv. Philipp Gogula ist ja auch der Mannschaftskapitän der DEG und es ist immer ganz, ganz wichtig in einem Eishockey-Club, wo wirklich sehr, sehr viele Leute auch ja, ihre Meinung kundtun, äußern, auch Zugang zur Kabine haben, zur Mannschaft haben. Du hast es angesprochen, das sind die Trainer, das sind die Offiziellen, das ist aber auch das Management, die sportliche Leitung. In der Kabine sind auch viele Jungs, die dann ihre Meinung, ihre Sichtweise kundtun. und du schaffst es eben nur gemeinsam. Und in so einer Situation ist es unglaublich wichtig, positive Worte zu finden. Ganz getreu dem Motto, wenn du nichts Positives zu sagen hast, sag besser gar nichts. Weil wie viele Leute gibt's, wenn du die fragst, was gefällt euch gerade nicht, die Hand heben könnten oder die da was ihren Saft dazu beitragen könnten. Aber wenn du jetzt Jungs suchst, wo du sagst, was läuft denn gerade gut oder was machen wir denn gut, dann fangen viele erstmal an zu überlegen. Und da aber immer wieder mit reinzutreten, drauf zu hauen oder auch Öl ins Feuer zu gießen, das hilft solchen Mannschaften aktuell nicht. Natürlich sprichst du in der Kabine Sachen an, die nicht gut laufen. Zum Beispiel zu viele Gegentreffer, zu viele Schüsse gegen uns, zu viele 2 gegen 1 oder 3 auf 2, die wir zulassen. Aber du musst natürlich auch ganz, ganz viele positive Sachen finden, um darauf eben aufzubauen. Und Gogula hat absolut recht aus meiner Sicht, du brauchst alle. Es wird nicht diesen einen geben, der mal ein Spiel von alleine umdreht und alle wieder auf seine Seite zieht. Du brauchst die Fans, die positiv sind, du brauchst die Clubführung und du musst eben auch das Vertrauen spüren von den Coaches. Du musst aber auch als Spieler den Coaches das Vertrauen geben, dass dieses System eben greifen kann. Und ja, es wird aktuell definitiv nicht einfacher. Du hast es angesprochen, Iserlohn reist nach Nürnberg und die DEG empfängt jetzt zu Hause Bremerhaven morgen dementsprechend. Also diese beiden Mannschaften, die haben natürlich ganz, ganz andere Ambitionen. Die wollen oben angreifen, die wollen oben rein. Aber ich glaube schon, dass man sagen kann, nach 10 Spieltagen, dass man den Start schon ein bisschen verkorkst hat.
Definitiv, das muss man sagen. Wer auch den Start verkorkst hat, ist der Vizemeister, nämlich Ingolstadt mit 1,2 Punkten pro Spiel im Schnitt. Das ist zu wenig. Du hast im Absoluten 12 Punkte. Und wenn du dir anschaust, da bist du oben bei Berlin mit 21 Punkten, bist also 9 Punkte schon hinterher. Und die Liga ist zwar noch eng, klar, nach 10 Spieltagen, logisch, aber du hast die Eisbären mit 21 Punkten, dann Straubing, Schwenningen, Mannheim jeweils mit 20 Punkten. Und dann 18 Punkte bis zum Platz 6. Also das sind nur 3 Punkte zwischen 6. Platz und dem 1. Platz. Aber dann schon wiederum München als 7. 16 Punkte. Also München muss da auch ein bisschen aus dem Quark kommen. Und ja, Bremerhaven ist sicher da, wo man sie so vermutet, so Platz 8, zwischen 8, sagen wir mal so zwischen 5 und 8 ungefähr. Der KSC mit einem guten Start in die Liga jetzt einige Spiele in Folge verloren. Die müssen auch gucken, dass sie da nicht runter durchgereicht werden.
Und Ingolstadt 3 an der Zahl sind es. 3 genau. An der Zahl, die Haie verloren haben. Und da grätsche ich mal ganz kurz rein. Du hast gegen Berlin zu Hause verloren mit 5-2, hast den Bremerhaven ebenfalls 5-2 verloren. Mhm. Und jetzt 6-4 in Frankfurt. Das heißt, du hast einmal 5, nochmal 5 und einmal 6 Gegentore gekriegt bei deinen Niederlagen. Ich glaube, da weiß man, wo man ansetzen muss
in Köln. Ja, genau. Das ist ganz klar. Das ist ja immer das Zeichen dann dafür, dass du kannst einmal ein Spiel hoch verlieren, wenn du irgendwie so einen Systemabsturz hattest und nichts funktioniert hat. Aber wenn es in 3 Spielen ist, dann hast du natürlich die Tendenz, dass da irgendwo die Defensivabstimmung nicht stimmt und zwar nicht bei den Verteidigern nur, das muss man auch immer dazu sagen, sondern im gesamten Fünferverbund, der eben auf dem Eis ist, dass da irgendwo dann das kompakte Spiel dann nicht mehr stimmt und da kann man auch ansetzen. Also wenn du so Sachen hast, wo die auf der Hand liegen, dann ist es relativ einfach, das auch abzustellen. Man muss einfach sagen, lass uns back to the basics gehen und das ist ein defensives Spiel, kompakt defensiv zu spielen und dann von da aus dann unser Spiel wieder aufbauen in den nächsten Spielen. Aber zunächst mal einfach schauen, dass wir weniger Gegentore bekommen und die Qualität ist ja in Köln da, um auch dann vorne dann Tore zu erzielen.
Wer mir aktuell richtig, richtig gut gefällt, ohne da jetzt ganz, ganz tief ins Detail zu gehen, sind die Straubinger und die Schwenninger. Die spielen sehr tolles Eishockey. Straubing gestern beim Spitzenreiter in Berlin gewonnen. Also da haben wir jetzt gleich mal die ersten 3 abgerundet. Berlin auf der 1, Straubing auf der 2 mit einem wichtigen Auswärtssieg in Berlin und Schwenningen, die ja gestern Düsseldorf geschlagen haben, auf der 3. Wir haben am Anfang ja gesagt, Mensch, die Schwenninger entweder gewinnen sie hoch oder die verlieren relativ hoch, haben sich jetzt aber auf der 3 festgebunkert mit 2,0 Punkten im Schnitt pro Spiel und die Adler sind auf der 4, Frankfurt auf der 5 und die Grizzlies Wolfsburg auf der 6. Bei den Wolfsburgern haben wir auch gesagt, entweder Hurra die Gams, alles wunderbar oder absoluter Totalausfall, aber die haben sich da jetzt auf der 6 festgespielt. Frankfurt haben wir auch am Anfang gesagt, Mensch, schwieriges zweites Jahr, mal gucken, was da passiert, aber echt phänomenal. Der nächste Patient, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig Patient, der so ein bisschen unter der angehenden Herbstgrippe leidet, ist Red Bull München. Die letzten 2 Ligaspiele kein einziges Tor geschossen. Man hat in Ingolstadt 2-0 verloren. Gestern zu Hause gegen die Grizzlies 0 1:1 und man ist aktuell Siebter. 10 Spieltage, 16 Punkte. Ist da so ein bisschen, ist da die Nase verstopft? Ist da ein bisschen Schnupfen? Es geht ja auch ein bisschen was rum gerade.
Es geht ein bisschen was rum, man muss aber auch dazu natürlich sagen, du darfst eins nicht vergessen, du hast einen Don Jackson gehabt, den besten Trainer, den es in der deutschen Eishockey-Liga jemals gab, der geht und du hast einen neuen Trainer, der natürlich neue Aspekte ins Spiel reinbringt, natürlich ein paar Änderungen vornimmt, du hast ein paar neue Spieler auch, die sich an das Ganze gewöhnen müssen und manchmal dauert das eben ein bisschen länger, kann man nicht sagen, naja gut, bei denen und denen klappt es ja auch, so kann man das nicht sagen, also da könnte man jetzt zum Beispiel Schwenning nehmen, bei denen scheint es halt zu klappen, mit Steve Walker, auch neuer Trainer, ein paar neue Spieler, aber du kannst keine Quervergleiche ziehen, sondern du musst natürlich auch das Ganze irgendwo dann sehen, die verschiedenen Faktoren, die man oftmals auch nicht nach außen dann trägt, beziehungsweise von außen auch sehen kann, deswegen glaube ich da dran, A, dass Toni Söderholm ein guter Trainer ist, B, dass die Mannschaft genug Qualität hat, um da in Anführungszeichen unten rauszukommen. Die sind der Siebter, also jammern auf relativ hohem Niveau. Die haben 16, die haben 5 Punkte, also das sind bei 16 Punkten, haben 5 Punkte weniger als Berlin. Das sind 2-3 gute Spiele und schon bist du da oben. Aber ich gebe dir recht, die müssen langsam da unten rauskommen, sie müssen sich finden. Weil ich finde, 10 Spiele kann man Mannschaften zugestehen, sich zu finden, aber dann muss es auch irgendwann mal losgehen.
Und ich freue mich ganz speziell auf den nächsten Spieltag. Und zwar ist München dann nämlich in Berlin beim Spitzenreiter jetzt am morgigen Sonntag. Und dann kommt noch ein Champions Hockey League Spiel unter der Woche und dann darf München nach Schwenningen. Also da können sie dann sofort zeigen, ob sie da unten raus können, ob sie da unten raus wollen, ob sie momentan auch die Schlagkraft haben gegen diese unglaublich heißen Teams. Die Punkte zu holen.
Und wir werden das natürlich dann beobachten und dann drüber sprechen nächste Woche. Und jetzt da ist die Sirene.
Und jetzt gehen wir mal von unserem Eröffnungspulli, das wir fürs zweite Drittel eben in NRW gespielt haben, Andi. Würde ich dich gerne mal mitnehmen nach Bietigheim. Du kannst ja aussuchen, ob es aber vielleicht doch Freiburg, Nauheim, Ravensburg oder die Krefeld-Pinguine sein sollen, weil das sind nämlich die letzten 5 Teams der DEL2. Wir hatten es letzte Woche angesprochen, Ravensburg, Krefeld, Nauheim und die Steelers waren die letzten 4. Jetzt hat sich da noch Freiburg mit unten reingesetzt. Das ist auch ein verkorkster Start. Ich glaube, das haben sich die Teams, die auch wieder hoch wollen, die Aufstiegsambitionen haben, anders vorgestellt. Ganz im Gegenteil zu Kassel, die von Sieg zu Sieg laufen und sich auf der 1 oben festgespielt haben.
Ja, ganz genau. Also Bietigheim natürlich der größte Patient, den es am schlimmsten erwischt hat, sagen wir es mal so. Die haben ja schon jetzt die Trainer rausgeschmissen, Volk und Dahlem. Und Danny Note macht selbst, also der sportliche Leiter macht es jetzt selbst bis Ende der Saison. Schauen wir mal. Haben wir das nicht schon mal gehabt?
Gibt es das nicht öfter mal bei Danny Note, dass er den Trainer rauswirft und sich dann selbst wieder hinsetzt?
Ja,
oder andersrum, erst am Trainerstuhl sitzt, dann einen einstellt und sich wieder gemütlich das Ganze von oben aus der sportlichen Leiterposition anschaut. Ist das nicht so ein Vor- und Zurück?
Das ist genau das, was es da ist. Also, aber es scheint da irgendwie dann immer wieder dann doch für kurze Zeit dann zu funktionieren. Zumindest haben sie einen Impuls bekommen, haben nämlich da im Kellerduell gegen Freiburg mit 2:1 gestern gewonnen, was natürlich jetzt sie immer noch nicht vom letzten Platz nach oben bringt, aber Freiburg ein kleines bisschen mit nach unten zieht. Aber sie sind jetzt, haben jetzt ein bisschen aufgeschlossen, haben auf den vorletzten Platz 5 Punkte nach 10 Spieltagen. Das ist schon relativ viel auf den vorletzten Platz, ja. Und ansonsten ist ja die Liga sehr, sehr eng. Kassel, hast du gesagt, okay, die machen so ein bisschen ihrs, aber wenn du Kaufbeuren auf dem zweiten Platz siehst, die haben 19 Punkte und dann guckst du nach Krimitschau runter oder wenn wir Krefeld uns anschauen, auf dem 10. Platz, das sind 14 Punkte haben die, das sind 5 Punkte Unterschied. Also da wird sich noch sehr, sehr viel verschieben. Die Liga ist brutal eng und da ist wirklich so, die Lausitzer Füchse jetzt Vierter, die waren kurze Zeit auf 9 runter, jetzt sind sie wieder Vierter. Also das ist spannend, das gefällt mir sehr gut, dass die Liga so eng ist. Aber klar, Krefeld oder Bietigheim, die müssen da unten schnellstmöglich raus, weil da gehören sie nach eigener Wahrnehmung nicht hin und die wollen ja auch irgendwo dann wieder in die DL zurück.
Da gebe ich dir absolut recht und ich finde es auch spannend, dass es jedes Jahr wieder das gleiche Bild ist, dass du teilweise zwischen dem zweiten und einem Relegationsplatz 5 Punkte Unterschied hast. Das zieht sich hoffentlich wieder durch bis ja kurz vor den Playoffs, dass du wirklich zwischen himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt ist ein ganzes Wochenende von bis zum ganzes Wochenende von getrennt. Ich bleibe weiterhin ein ganz, ganz großer Fan der Star Wars Rosenheim, die als Aufsteiger hoch sind, aktuell auf Platz 6 rangieren, 10 Spiele, 16 Punkte, die machen da echt einen sehr, sehr guten Job. Haben jetzt gestern zwar verloren beim Spitzenspiel in Kaufbeuren 4-1, aber von den letzten 4 Spielen haben sie 3 Siege eingefahren. Und das als Aufsteiger. Ja. Du hast natürlich auch, wer schon mal in Rosenheim war, wer das Stadion kennt, wer die Heimspielatmosphäre kennt, da hast du ein riesen Bollwerk hinter dir. Die Jungs, die da als Gastmannschaft hinfahren, sagen, es ist eine der besten Atmosphären in der zweiten Liga. Also wer noch nichts vorhat, wer überlegt, wo er welchen Weihnachtsmarkt besuchen soll. Ich könnte mir vorstellen, in Rosenheim gibt es einen guten Glühwein und sensationelle Stimmung in der Sporthalle in Rosenheim.
Absolut. Also da sollte man hin und jetzt geht's noch ins 1-gegen-1. Was mich interessiert, Christoph Ullmann, kannst du denn überhaupt ein Eishockeyspiel dir anschauen, ohne es im Kopf zu analysieren? Du setzt dich hin, isst Popcorn oder eine Wurst, trinkst einen Radler oder eine Cola und schaust dir einfach ein Eishockeyspiel an, ohne zu sagen, ah, guck mal hier, Double Swing, D2D-Pass hier und so, was weiß ich, sondern dass du einfach nur schaust und sagst, Mensch, was ein tolles Eishockeyspiel und gar nicht überlegt hast, was für ein System spielen die, wie war der Forecheck und so weiter.
Nee, absolut nicht. Tatsächlich absolut nicht. Du kommst rein und ich bewege mich ja sofort in meinem Metier. Also ich war letztens, mein Schwager spielt auch in einer Liga letztens. Da habe ich mal zugeguckt. Das sind die Mad Dogs 2. Ich müsste tatsächlich nochmal nachfragen. Die Mannheimer wissen das jetzt bestimmt, die da zuhören, in welcher Liga der spielen. Es ging gegen Eintracht Frankfurt. Das habe ich mir angeschaut. Und du guckst sofort, der Verteidiger, der die Scheibe annimmt, wenn er unter Druck ist, welche Lösungen er hat. Wenn kein Druck da ist, zieht er sich erstmal hinter das eigene Tor zurück, wartet auf seine 4 Kameraden, die dann den Aufbau machen. Und das sieht man einfach. Da kann ich nicht weggucken, da kann ich nicht drüber hinweggucken, da kann die Schaumkrone auf dem von dir angesprochenen Bier oder Radler gar nicht so hoch sein, dass ich das nicht erkenne. Also es ist tatsächlich so. Ich freue mich manchmal, Anti, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich sehe manchmal Eishockeyspiele, da erkenne ich nichts. Und da frage ich mich dann aber auch wirklich, dann beobachte ich teilweise den Trainer und denke mir, wow, ich habe nichts gesehen. Also, und es waren aber auch teilweise Spiele, die höherklassig waren. Da frage ich mich dann wirklich, okay, was spielt ihr? Was habt, das nennt man Freestyle. Freestyle nennt man das. Das funktioniert ab und zu. Du biegst aber selten auf die Erfolgsspur damit ab. Dementsprechend, nee, ich kann es nicht. Ich sehe es im Nachwuchs. Ich sehe es, wenn ich mal durch die Halle laufe und ein Damen-Eishockey-Spiel da ist oder eben auch DL, DL2, sehe ich sofort, wie aggressiv Mannschaften sind, wie intensiv sich die Verteidiger einschalten mit in die Vorwärtsbewegung und ich erkenne auch sofort, wenn ein System umgestellt wird. Also wenn eine Mannschaft manchmal 2-1 führt, 3-1 und du gehst ins letzte Drittel, stellen Mannschaften sehr, sehr oft das System um. Eben einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, kein 2-gegen-1 oder 3-gegen-2 mehr gegen sich zuzulassen. Das erkenne ich sehr, sehr gut und ich glaube, das nennt man Berufskrankheit, dass man sowas, dass man sowas nicht ablegen kann. Manchmal ärgere ich mich tatsächlich auch und vor allem, wenn es um meinen eigenen Sohn geht, dass ich da nicht sitzen kann und genießen kann, sondern da bin ich noch analytischer, noch kritischer. Da schaue ich sogar nebenbei noch auf die Uhr, um ihm dann genau die Spielzeit und den Wechsel zu erklären, wie er was, wo, wann gemacht hat, beziehungsweise frage ihn, was da die Vorgabe war. Ja, die Berufskrankheit habe ich leider. Ich wünschte, ich könnte es manchmal ablegen und einfach nur genießen, mich zurücklehnen. Ich habe aber, Anti, in der Vergangenheit, auch wenn mir Sachen mal nicht gefallen haben, wenn ich jetzt nicht zum Kommentieren da war oder die Familie dabei hatte oder um meinen eigenen Sohn ging, habe ich, wenn mir Sachen nicht gefallen, auch ab und zu nach dem zweiten Drittel gesagt, ich gehe nach Hause, weil sonst verrenne ich mich da und stelle mir selber viel zu viele Fragen, wieso machen die das jetzt und ärgere mich und versuche es zu erkennen oder denk mir, wieso läufst du jetzt dahin? Das hast du jetzt 40 Minuten gemerkt, dass das keinen Sinn macht, dass du nicht davon profitierst und dann ist es schon mal passiert, dass ich einfach die Stadiontür aufgemacht habe und sie hinter mir wieder hab zufallen lassen, damit ich mit mir selber Frieden habe. Und dann bin ich nach Hause gefahren.
Nach Hause gefahren, das ist gutes Stichwort. Das sollten wir auch jetzt schleunigst tun. Wir haben unser Spiel heute gespielt. Unser Podcast ist zu Ende. Und wir schauen uns nächste Woche das Ganze wieder an und gucken uns natürlich auch an, wie sich unsere Adler zu Hause geschlagen haben beim Spiel gegen
Ingolstadt. Aber bei einer Sache, Anti, weil ich dir jetzt helfen konnte, möchte ich dich auch noch korrigieren. Du hast mit Matthias Plachter gesprochen und hast gesagt, dass er ausfallen wird bis zur Deutschlandcup-Pause. Das ist völlig falsch. Er wird sich auskurieren bis zum Abschiedsspiel. Das ist die richtige Formulierung in dem Zusammenhang. Er weiß, was da auf dem Spiel steht. Er weiß, dass sein Torrekord in Gefahr ist. Dementsprechend hat er nicht gesagt, er packt noch ein paar Dinger oben drauf, sondern er muss wirklich ausgeruht sein. Er muss fit sein, weil sonst wechselt da die Krone wieder. Dementsprechend, er wird sich ausruhen und ist fit bis zum Abschiedsspiel.
Comeback am 10.11.2023 von Matthias Plachter und vielen anderen.